Die USA haben einen neuen Präsidenten und was war das für ein erster Amtstag? Donald Trump hat keine Zeit verloren und er hat umgehend Fakten geschaffen. Und keine Angst, bei Auf 1 verfallen wir jetzt nicht in die Euphorie der Fanboys, die es unbestritten gibt, die alles gut finden an der Entwicklung in den USA. Aber wir werden uns bestimmt auch nicht beim Geschrei, beim panischen Geschrei der Systemmedien anhängen, die alles schlecht finden. Wir werden eine Analyse vorlegen. Wir werden die Dinge begutachten, so wie sie wirklich sind. Ich werde das wie immer natürlich leidenschaftlich und emotional vortragen, denn wir erleben tatsächlich historische Zeiten. Fest steht, so einen ersten Amtstag eines US-Präsidenten, den gab es noch nie. Er hat die Zeit genutzt, er hat umgehend das Pariser Klimaabkommen aufgekündigt und er hat eine Executive Order, also einen Präsidentenerlass unterzeichnet, der die USA aus der WHO austreten lassen wird. Das bringt tatsächlich die Vertreter des Establishments, die Globalisten weltweit in Aufruhr, geradezu in Panik, und das dürfen sie auch sein, bringt aber Donald Trump damit den Globalistenplan endgültig zum Einsturz? Natürlich nicht. So viel kann ich schon vorausschicken, denn es bricht keineswegs der globale Deep State wegen dieser Erlässe oder wegen der Machtübernahme Donald Trumps in sich zusammen. Sie werden sich nicht kampflos vom Feld bewegen, aber Donald Trump, er attackiert zwei wesentliche Säulen der globalen Macht, nämlich er attackiert das Klimanarrativ und mit seinem Austritt aus der WHO attackiert er auch die Allmacht der Pharmaindustrie. Ich habe mit vielen Fachleuten gesprochen, mit vielen Vordenkern und Aufklärern aus der deutschsprachigen Freiheits- und Aufklärungsbewegung und sie sind sich einig, was wir jetzt hier erleben, es ist tatsächlich einmalig. Was meine Gäste auszeichnet, ist, dass sie allesamt Skeptiker immer der großen Entwicklungen sind, dass sie kritisch hinschauen und dass sie nicht dafür bekannt sind, dass sie einseitige Jubelperser einer Partei oder einer Bewegung sind. Sie sind kritisch, aber sie haben klare Worte gefunden. Und beispielsweise Gerhard Wisniewski, mit dem ich die Zuschaltungen heute beginnen möchte, er ist bekannt dafür, dass er sich bemüht, hinter die Kulissen zu schauen, dass er mit seinen Büchern Dinge aufdeckt, die allgemeinhin als Verschwörungstheorien bezeichnet und geframed werden. Und er hat sich immer seinen unabhängigen Blick auf die Dinge bewahrt. Aber was die Amtseinführung von Donald Trump und vor allem seine ersten Schritte und die Eröffnungsrede betrifft als US-Präsident, da findet er klare Worte. Gerhard Wisniewski hat mir eine kompakte erste Zusammenfassung, eine Einschätzung seiner Beobachtungen übermittelt und die teile ich jetzt mit Ihnen.
Der erste Tag von Donald Trump, war das nun eine Riesenshow oder ein wirklicher Angriff auf die globalistischen Strukturen? Naja, dazu muss man sagen, natürlich ist jede Antrittsrede eines amerikanischen Präsidenten eine Riesenshow. Das geht ja gar nicht anders, denn da hört die gesamte Nation zu. Ja, nicht nur das, die gesamte Welt hört dazu, weil das ist nun mal die führende Nation und die mächtigste Nation des Planeten. Aber Trump hat hier nicht nur den Amerikanern aus dem Herzen gesprochen. Er hat jetzt keine leeren Floskeln abgelassen oder eine Sonntagsrede gehalten, so bei anderen, wie bei anderen Antrittsreden, wo man also sich alle Möglichkeiten im Prinzip offen lässt und nichts gesagt haben will, sondern er hat eigentlich alles gesagt. Und er hat eben nicht nur zu den Amerikanern gesprochen, er hat jedem Volk auf dem Planeten aus dem Herzen gesprochen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, hier ein kleines Zitat. Viele Jahre hat ein radikales und korruptes Establishment unseren Bürgern Macht und Reichtum entzogen, während die Säulen unserer Gesellschaft zerbrochen und scheinbar völlig verfallen sind. Auf welche Gesellschaft auf dem Planeten passt es nicht? Vielleicht gibt's einige, aber ganz viele, auf die passt das, genauso wie beispielsweise auf Deutschland. Wir haben jetzt eine Regierung, die nicht einmal eine einfache Krise im eigenen Land bewältigen kann, während sie gleichzeitig in eine endlose Reihe katastrophaler Ereignisse im Ausland stolpert. Für Deutschland heißt das Ukraine, für Amerika auch, ja. Was finanzieren wir eigentlich diesen Krieg? Dann Man könnte also in der ganzen Rede, in allem, was er gesagt hat, fast in allem, Amerika durch Deutschland ersetzen oder durch ein anderes Land. Denn der gesamte Planet ist von diesem Wahnsinn erfasst worden. Zum Beispiel von dem Woken-Wahnsinn, der Political Correctness, der völligen Umkehrung der Verhältnisse und so weiter. Oder hier, unsere Souveränität wird zurückgewonnen. Könnte ich als Deutscher auch unterstreichen, das wäre ein wichtiges Anliegen. Oder unsere Sicherheit wird wiederhergestellt, ja, das hätten wir auch gerne. Ja, er will auch die Drogenprobleme des Landes endlich angehen, das wäre für Deutschland auch nicht schlecht, ja. Und ich habe ja schon immer gesagt, dass viel dafür spricht, dass Trump wirklich handeln wird, denn er hatte ja schon eine erste Amtszeit und hat auch da schon gehandelt. Und was er da getan hat, das war nicht von schlechten Eltern und so ist es auch tatsächlich diesmal. Er ist zum Beispiel als erstes aus der WHO und dieser Klimadiktatur, sprich dem Weltklimaabkommen, ausgetreten. Und das ist nun mal wirklich eine knallharte Kriegserklärung an den Globalismus, denn das sind eben ganz wichtige globale monopolistische zentrale Strukturen zur Errichtung einer globalen Diktatur, der sich kein Land unterwerfen kann, die USA am allerwenigsten. Ja, und es ist nicht zu fassen, aber er hat sogar gesagt, für seine Regierung wird es genau zwei Geschlechter geben, männlich und weiblich. Man muss sich jetzt mal vorstellen, dass das ein amerikanischer Präsident im Jahre 2025 überhaupt sagen muss, wirft ein grelles Licht auf den Wahnsinn, der auf diesem Planeten ausgebrochen ist, dass man das heute sagen muss. Ja, dann er hat weitere wirklich zentrale Punkte angefasst. Nationaler Energienotstand, den will er beheben. Das sollten wir auch mal anfassen, Herr Scholz. Wobei Scholz, ich meine, wenn der Name schon fällt, kann man sich vorstellen, dass Scholz so eine Rede halten würde? Nein, das kann man nicht. Kann man sich vorstellen, dass Scholz solch ein Handlungsprogramm aufstellen würde, ein durchgetaktetes, konsistentes, konsequentes Handlungsprogramm? Nein, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, also wir können eigentlich nur mit ganz viel Neid in die USA blicken und hoffen, dass wir davon auch was abkriegen werden, dass sich das bei uns auch auswirken wird. Den Zwang zu Elektrofahrzeugen möchte er aufheben, kann ich auch nur unterstreichen. Das ist ein künstlicher sozialistischer Markt. Unsere Autos werden mit Strom betrieben in einer Zeit, in der der Strom immer teurer wird. Die Redefreiheit wiederherstellen und die Rechtsstaatlichkeit. Also, wie gesagt, das ist eine globale Rede gewesen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der hier das ganz große globale Rad drehen möchte und auch drehen wird. So können wir alle hoffen und der dabei hoffentlich auch andere Länder nicht nur benutzen und ausrauben wird und nur zum Nutzen Amerikas benutzen wird, sondern der hoffentlich auch nach dem Motto verfahren wird, Egoismus, gesunder Egoismus, ja, leben und leben lassen sozusagen, aber nicht den anderen nichts mehr übrig lassen oder die anderen einfach ausnehmen. Das wollen wir nicht, das hoffen wir auch nicht, dass sein Egoismus so weit gehen wird. Aber ich denke, eine neue Zeit bricht an, tatsächlich eine ganz neue. Und wir hoffen mal alle, dass das gut gehen wird und zum Nutzen aller Menschen gereichen wird.
Ja, ich kann Gerhard Wisniewski hier nur beipflichten. Es war keine Allerweltsrede. Er hat sich nicht mit Stehsätzen rübergerettet, sondern er hat einige heiße Eisen angepackt. Oliver Janich, mit dem ich auch im Austausch heute war, er lenkt seinen Fokus vor allem auch darauf, was Donald Trump in den letzten Tagen vor seiner Amtseinführung gesagt hat. Er hat beispielsweise in Aussicht gestellt, dass die Kennedy-Akten und andere bisher unter Verschluss gehaltene Akten öffentlich gemacht werden. Oliver Janich, auch er hat die Lage kompakt zusammengefasst und das sehen wir uns jetzt an.
Ja, also Donald Trump legt gleich los wie die Feuerwehr. Er hat, glaube ich, 200 Präsidenten-Orders schon unterschrieben und dabei noch mit Journalisten geplaudert. Aus amerikanischer Sicht war, glaube ich, sehr wichtig, dass er fast alle, die verhaftet wurden wegen der angeblichen Aufstände am 6. Januar, begnadigt hat. Bei sechs Leuten muss man es noch prüfen, wahrscheinlich, ob da irgendwie Gewalt im Spiel war. Aus unserer Sicht besonders bedeutend der Rückzug aus der WHO und der Rückzug aus dem Klimaabkommen, das hatten wir schon mal, aber der Rückzug aus der WHO ist, glaube ich, eine ganz große Sache, auch für uns alle, weil wir ja alle wissen, dass eine weitere Pandemie geplant ist. Und wir haben Robert Kennedy dann als Gesundheitsminister, also da wird es sehr viel schwieriger, eine weitere Pandemie durchzuziehen. Viele Beobachter fragen sich jetzt, was mit den Begnadigungen von Biden ist. Also der hat seine ganze Familie begnadigt und Fauci, Dr. Fauci. Da fragen sich die Beobachter jetzt, ob das auch für Militärtribunale gilt. Ein Nutzer auf X hat Grok dazu befragt, die künstliche Intelligenz, zu meiner Einschätzung, und hat dann gesagt, Oliver Janich könnte recht haben, dass es nicht für Militärtribunale gilt. Also da scheiden sich noch die Geister und auch, ob es überhaupt geht, jemanden vorab für alles Mögliche zu begnadigen. Das würde dann wahrscheinlich am Ende das Verfassungsgericht entscheiden. Aber insgesamt, muss ich sagen, war der Start sehr gut. Er hat kurz vorher nochmal gesagt, er wird die Akten freigeben zur Ermordung von John F. Kennedy, Robert Kennedy und Martin Luther King, wo ja auch einiges nicht stimmt, ja, wo Martin Luther King möglicherweise auch von den Geheimdiensten, von den US-Geheimdiensten ermordet wurde oder dem FBI. Das wäre natürlich aus Truther-Sicht eine ganz gewaltige Sache. Bei den John F. Kennedy-Akten würde ich hoffen, dass auch die Beteiligung des israelischen Geheimdienstes thematisiert wird, wie ich sie in meinem Buch Das offene Geheimnis schildere oder auch Thorsten Schulte in Die große Täuschung. Ob es so weit geht, wissen wir nicht, aber das könnte die Tür öffnen, die Israel-Lobby etwas kleiner zu machen, wenn man irgendetwas in der Hand hat, wo der Trump dann sagen könnte, ja, da kann ich jetzt nichts dafür, das ist einfach rausgekommen. Bin auch etwas skeptisch, weil die Israel-Lobby ja sehr stark ist in Amerika, aber es wäre eine theoretische Möglichkeit. Und bis jetzt lässt sich das alles sehr gut an, was er am ersten Tag getan hat. Insofern kann man sich jetzt aus unserer Sicht, aus Truthers Sicht nicht beschweren. Aber man muss natürlich schauen, wie es noch ganz konkret weitergeht. Es wird auch entscheidend sein, was die Generalstaatsanwaltin Pam Bondi macht und was sie alles durchsetzt. Am liebsten wäre uns natürlich, dass die Jeffrey Epstein-Videos veröffentlicht werden, beziehungsweise alle sogenannten Kunden genannt werden. Das erwarte ich leider nicht. Aber das kann man jetzt auch nicht erwarten, dass dazu was am ersten Tag schon gesagt wird. Aber insgesamt, muss ich sagen, lässt sich das bisher gut an.
Und wenn Oliver Janich seinen Fokus auf die Verschlusssachen, auf die Kennedy-Akten lenkt, dann spricht Kevan Sufi-Siyawasch beispielsweise auch das mögliche neue Geldsystem in den USA an. Er sagt richtigerweise, dass natürlich das Geldsystem in den USA eine wesentliche Rolle spielt. Und er ist aber angesichts der Entwicklung auch zuversichtlich, denn auch wenn wir alle beruflich bedingt Skeptiker einer globalen Entwicklung sind, dann müssen wir anerkennen, was hier aktuell geschieht. Beispielsweise was Trump mit der illegalen Migration in den USA machen möchte und dergleichen. Hören Sie, was Kevan Sufi-Siyawasch in 5 Minuten auf den Punkt bringt.
Amerika hat einen neuen Präsidenten, Donald Trump, den wir ja schon mal erleben durften, 4 Jahre. Und wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, in den letzten 4 Jahren, wo er regiert hat, hat er wenig von dem umsetzen können, was er versprochen hat, was auch damit zu tun hat, dass der Mann auf dem politischen Parkett eine relativ wenig Erfahrung hatte. Er wurde ja gnadenlos boykottiert. Da ist er jetzt ein bisschen schlauer. Und wie gesagt, wenn man sich anschaut, was er vorhat, muss man sich ja an der Rede orientieren. Und die war meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Die war sehr pathetisch. Die war auch patriotisch, komme ich gleich zu. Aber ich glaube auch, einen Mann erlebt zu haben, also was man so durch den Fernseher durchspürt, der ein anderer ist als der, der er noch war vor dem Attentat. Wenn wir uns erinnern wollen, auf ihn wurde ja unlängst geschossen, das ging da ans Ohr, aber es hätte genau gut in den Schädel gehen können und das hat ihn verändert, das habe ich jedenfalls gespürt. Und was hat der Mann versprochen? Er hat versprochen, Amerika zu einen. Man muss sich Amerika als ein Land ja vorstellen, wo es inzwischen 2 sehr große Lager gibt, die gegeneinander kämpfen, als zusammenzuarbeiten. Und das möchte er aufheben. Er möchte, dass die Amerikaner sich wieder als Amerikaner verstehen und ihre Probleme gemeinsam lösen, auch wenn sie unterschiedliche Ansichten haben, wie das zu bewerkstelligen ist. Aber eben nicht gegeneinander kämpfen, sondern miteinander Amerika wieder groß machen. Er hat auch an die Arbeiter appelliert oder hat die Arbeiter aufgefordert, sich ins Zeug zu legen. Er möchte neue Jobs zurückbringen, hat aber auch denjenigen den Kampf angesagt, die ins Land strömen, illegal und dort Banden bilden. Also er hat angekündigt, dass er die Drogenkartelle jetzt als Terrororganisation deklarieren wird. Dann hat er ganz andere Möglichkeiten, die zu bekämpfen. Aber ich bin gespannt, ob er das, was er für den Arbeiter tun will, viele der Arbeiter haben ihn ja gewählt, ob er das umsetzen kann. Denn eins muss einem ja auch klar sein, Donald Trump wird auch von Multimilliardären finanziert oder ist finanziert worden im Wahlkampf. Das heißt, es ist eine andere Oligarchenklicke, die jetzt gerechter ist. Da bin ich mal gespannt, ob das am Ende des Tages tatsächlich auch so umgesetzt wird. Ich glaube, dass wir in Europa uns von Amerika dahingehend ein bisschen verabschieden müssen, dass wir uns zurücklehnen können und denken, naja, also die Amerikaner organisieren für uns Bodenschätze und wir zahlen nur das, was uns gerade so in den Kram passt und sonst eben nicht. Amerika wird sich da ein bisschen zurückziehen und wenn wir im europäischen Raum eine andere Politik wollen, glaube ich, dass wir unter Donald Trump mehr Eigenverantwortung übernehmen müssen. Das ist gut. Ja, ich wünsche mir, dass Donald Trump vor allem in Europa eines mit umsetzt, nämlich Frieden in der Ukraine. Darauf setze ich. Ich glaube, es ist nicht so lustig, was dem Mittleren Osten bevorsteht. Da hat er ja eine ganz klare Vision und ist ganz klar an der Seite Israels. Ich glaube, das sieht für die Palästinenser nicht so gut aus, obwohl man das nicht sagen kann, denn er redet mit einem Netanyahu sehr, sehr tough. Das muss man auch sagen. Also dieses Unberechenbare, was Donald Trump mit sich bringt, das ist in beide Seiten so, dass man überrascht sein kann. Ich bin gespannt, wie er mit China umgeht, das kann ich nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er da sehr tough vorgeht, zum Beispiel den Panama-Kanal, den möchte er jetzt ja wieder in amerikanische Hand bekommen, den haben sie ja damals die Amerikaner für die Bürger Panamas gebaut, aber inzwischen wurde dieser Kanal ja von den Chinesen quasi gekauft und wird betrieben und Donald Trump hat in seiner Rede gesagt, die Zölle, die da oder die Durchfahrtspreise durchfordert, das ist alles nicht in Ordnung und ich glaube, dass dieser Kanal in amerikanische Hand zurückfallen wird. Ich bin gespannt, zu welchen Konflikten das führen wird, weil dass er mit den Chinesen nicht so richtig gut kann, kann man auch daran erkennen, dass ja seit wenigen Stunden auch TikTok in Amerika gesperrt wurde. Ob das wieder zurückkommt, da bin ich gespannt. Oder ob es verkauft wird und dann seinem Freund Elon Musk gehört. Wir sind gespannt. Aber, da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, er hat versprochen, dass es wieder möglich sein wird in Amerika, nämlich frei zu sprechen, ohne dass irgendein Justizministerium die Leute jagt. Ja, und er hat auch angekündigt, dass er mit denjenigen, die das Recht verbogen haben in den letzten Jahren, dass er mit denen hart ins Gericht gehen wird. Das sind alles sehr, sehr große Versprechen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber das wichtigste Problem hat er nicht angesprochen, weil ich glaube, da hat er große Probleme, das zu lösen, weil Amerika ist heillos überschuldet. Das heißt, der Dollar, so viele Dollars, wie da draußen in der Welt kassieren, wenn hier jetzt alle nach Amerika kämen, um Waren einzukaufen, diese Waren gibt es gar nicht. Eigentlich braucht Amerika ein anderes Geldsystem. Es müsste sich von der Federal Reserve verabschieden. Es müsste sich von diesem US-Dollar verabschieden. Donald Trump ist jemand, der auch mit dem Bitcoin rechnet. Das haben wir auch im Bitcoin-Kurs gesehen. Der ist mal kurz auf 109.000 Euro hochgeschossen. Aber wie gesagt, ein amerikanischer Präsident kann viel versprechen, aber ob er es halten kann, ist eine andere Frage. Gilt ja für jeden Politiker. Aber entscheidend ist bei einer solchen Rede, dass er etwas geschafft hat. Er hat nämlich geschafft, dass zwei Lager, die sich abgrundtief hassen, ich glaube, so kann man das sagen, erstmal einen Gang rausnehmen und gucken, ob dieser Präsident in der Lage ist, zu beschwichtigen. Und wenn ihm das gelingt, kann Amerika wieder zur neuen Blüte aufsteigen. Sollte ihm das nicht gelingen, weil er einfach Stöcker zwischen die Beine geschossen bekommt, dann wird das sehr unangenehm und dann muss man sich auch die Frage stellen, ob Donald Trump die 4 Jahre eigentlich durchmacht oder aber, ob er sich eine Kugel einfängt. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Amerikaner Präsident erschossen werden würde. Ich drücke Donald Trump die Daumen und interessant ist auch, wer eingeladen war und wer nicht eingeladen war. Ich glaube, von den deutschen Politikern war keiner eingeladen, sondern eher ein paar Dissidenten aus Deutschland. Ich möchte hier mal Michael Ballweg zum Beispiel nennen. Das finde ich ganz, ganz großartig. Hat natürlich mit Kennedy, dem Gesundheitsminister, zu tun, der ja auch angekündigt hat, dass die amerikanische Ernährung so schlecht ist, dass amerikanische Kinder nicht nur übergewichtig sind, sondern nicht in der Lage wären, Wehrdienst zu leisten. Und da sind wir auch bei der Pharmaindustrie. All diesen Industrien, die vom Elend am Ende des Tages leben, den hat Donald Trump ja schon den Kampf angesagt. Das heißt, er hat mächtige Gegner, oft noch viel mächtiger als der militärisch-industrielle Komplex. Und die möchte er alle in den nächsten 4 Jahren an die Kette legen, platt machen oder wie auch immer auf Kurs bringen. Da bin ich sehr gespannt. Ich drücke ihm die Daumen und muss sagen, wir können gespannt sein. Ich glaube, für Europa ist es nicht schlecht. Für Asien wird es schwierig und im Mittleren Osten, je nachdem, ob man Israeli oder Palästinenser ist, ist das eine gute oder eine sehr, sehr schlechte Wahl. Aber wie gesagt, ich bin gespannt und drücke Donald Trump als amerikanischen Präsident die Daumen.
Ja, das angesprochene Geldsystem, es ist ein richtiger Punkt, wenn wir etwa erkennen, dass die Federal Reserve Bank, also jene Institution, die den Dollar herausbringt, diese Fed, dass die sich aus dem Klimawandel zurückzieht, dann bedeutet das keineswegs, dass auch die Fed einen Gesinnungswandel hingelegt hätte oder auch BlackRock nicht, die sich ja auch gewissen Klimaprogrammen zurückgezogen haben. Nein, es bedeutet, dass die sich einfach an die neuen Gegebenheiten anpassen, denn es ist keineswegs so, dass bislang der Präsident gesagt hat, wohin die Fed steuern soll, also jene Institution, die den Dollar herausgibt, sondern es war umgekehrt, dass diese Machtstrukturen, dass diese Hochfinanz die USA und damit den Präsidenten gesteuert haben. Bislang, wir wissen es, der Präsident war eine Marionette. Nie ist es offener zutage getreten wie mit Joe Biden, bei dem offensichtlich war, spätestens ab einem gewissen Stadium, dass er gesteuert war, dass er gelenkt war, dass er keineswegs mehr Herr seiner eigenen Agitation war. Und dann fragt man sich, wer steht im Hintergrund? Und ja, und wenn wir BlackRock und die Federal Reserve Bank nennen, dann sind das die Mächte, die hinter dem Präsidenten stehen. Jetzt machen diese Institutionen aber einen Wandel mit. Ob sie diesen sogar auch befohlen haben, das ist im Unklaren. Das werden wir durch genaues Beobachten in den nächsten Wochen und Monaten kommentieren, analysieren. Was Kevan Sufisiyavash auch angesprochen hat, ist eine rigorose Migrationspolitik. Auch hier wurden am gestrigen Tag bereits erste Schritte gesetzt. Und was bedeutet das für Europa? Was bedeutet das für Österreich, für die Schweiz, für Deutschland? Es bedeutet vor allem, wenn in den USA eine migrationskritische Regierung an der Macht ist, die im großen Stile Abschiebungen von Illegalen organisiert, dann wird diese US-Regierung auch keine Sanktionen gegen Deutschland verhängen, wenn plötzlich hier die Remigration unter einer neuen Regierung angegangen werden kann. Nein, es ist aus den USA in diesem Punkt, ob bei Klima, Gender oder auch bei Remigration, keine Bedrohung zu erwarten. Bislang war es ja so, wenn Deutschland sich in die Souveränität zurückkämpfen würde, dann hätte womöglich gar die Atombombe aus den USA gedroht, im schlimmsten Eskalationsfalle. Aber wenn eine neue deutsche Regierung Remigration im großen Stil aufsetzen würde, dann ist nicht mit Sanktionen und Maßnahmen aus den USA zu rechnen. Und das ist ein großes, wichtiges Signal für die Freiheits- und Souveränitätsbewegung in Deutschland, für die es höchste Zeit ist, nun auch voranzukommen. Kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Es war der gestern bereits auf den Weg gebrachte Austritt der USA aus der WHO. Und das ist tatsächlich groß, das ist mächtig. Denn die USA, das dürfen wir nicht vergessen, die USA war Gründungsmitglied der WHO im Jahre 1948. Das bedeutet, seit 77 Jahren ist die USA in der WHO organisiert und nicht nur organisiert. Die USA sind der wichtigste staatliche Geldgeber und die USA, sie sind der wichtigste Staat in der WHO. Man hat oft schon gemunkelt, dass die WHO von privaten Oligarchen wie Bill Gates und den geheimen Strukturen in den USA, die wiederum ja den Präsidenten lenken, gesteuert wird. Und wenn diese USA sich nun aus der WHO zurückziehen, wenn sie austreten, dann fällt nicht nur der wichtigste Geldgeber der USA weg, es ist ein großes Signal an alle Staaten dieser Erde. Denn die USA, sie haben die Staaten weltweit erpresst und genötigt, in diese internationalen Institutionen zu gehen und auch dabei zu bleiben. Sie haben sie genötigt, in den internationalen Währungsfonds zu gehen, mitzumachen, zur UNO und eben auch zur WHO. Und bislang war es keinem Staat dieser Welt gestattet, auch wenn er die Maßnahmen und Gängelungen dieser Institutionen nicht für gut befunden hatte. Es war niemandem gestattet, dort auszutreten, auszuscheren. Und wenn es jetzt wenn die USA beginnen, jetzt die WHO zu verlassen, dann prophezei ich, dass viele, viele Staaten folgen werden. Die WHO, sie ist maßgeblich verantwortlich, wenn wir uns an die Corona-Pandemie erinnern. Sie ist maßgeblich verantwortlich, dass diese Corona-Inszenierung weltweit gleichgeschaltet, umgesetzt und organisiert wurde. Und die WHO, sie ist ebenso verantwortlich dafür, dass die gesteuerte, gleichgeschaltete mRNA-Injektionskampagne weltweit durchgezogen wurde. Ich habe bereits im ersten Corona-Jahr ein Video geteilt und gezeigt, wo die Staatschefs im Zuge eines WHO-Panels alle gleichlautend die Impfung gefordert haben, zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar keine Impfung gegen Corona gab. Sie bekundeten, ja, wir werden jetzt Geld investieren, um diese neue Genspritze auf den Markt zu bringen. Wir werden es in unseren Staaten durchführen. Sie haben es versprochen, sie haben es durchgezogen und diese ganze Impfkampagne, diese ganze gigantische weltweite Impfkampagne, sie wurde von der WHO koordiniert. Ich habe diesbezüglich auch mit Beate Bahner heute Kontakt gehabt, die Anwältin, die Mutanwältin, die gegen die Impfpflicht in Deutschland kämpft, die Soldaten vertritt, die Impfopfer vertritt, die für das Recht der Impffreiheit eintritt. Sie hat auch ein Buch geschrieben als Bestseller-Autorin zur WHO, zur Gefahr der WHO. Sie hat sich ausführlich mit den Machenschaften und Strukturen dieser internationalen globalistischen Institution beschäftigt. Und sie habe ich auch gebeten, ihre Einschätzung jetzt zu dieser Entwicklung schwerpunktmäßig zur WHO zu geben. Ich kann Ihnen sagen, ich zeige Ihnen jetzt ihre Stellungnahme und sie bleibt den USA gegenüber äußerst kritisch, denn sie verweist zu Recht darauf, dass die USA eine entscheidende Rolle bei Corona gespielt haben und auch Donald Trump und dass jetzt der schwarze Peter China zugeschoben werden soll. Das, so lautet ja auch die offizielle Begründung. Und sie bleibt weiterhin kritisch. Hören Sie, was Beate Bahner zum Austritt der USA aus der WHO sagt.
Donnerwetter. Da hat's der alte und neue US-Präsident Trump aber tüchtig krachen lassen. Schon gleich bei seiner Amtseinführung hat er unter anderem auch den Austritt aus der WHO erklärt und aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Und beides ist ja eng miteinander verknüpft, denn auch das Klima soll ja bei künftigen Pandemien angeblich eine große Rolle spielen und als Narrativ in den WHO-Pandemievertrag aufgenommen werden. Ja, Frage ist also, was bedeutet dieser erneute Austritt bzw. die Rückgängigmachung des Austritts aus der WHO jetzt durch Donald Trump? Was bedeutet das für die USA und was bedeutet das für Deutschland? Naja, also schauen wir uns die Gründe an, die ihn zum Austritt bewogen haben. Einerseits eben angeblich hohe Zahlungen, 500 Millionen Euro, das war sogar noch höher in Pandemiezeiten, dann auch unter Biden. Da gab es auch noch freiwillige Zahlungen, die noch um einige Millionen Euro höher waren. Also man hat gerne und viel und zumindest die meiste Zeit als größter Beitragszahler die WHO finanziert. Auch China wird angeführt, die hätten also da falsch reagiert und zur Corona-Pandemie und der Dauer und der Ausbreitung beigetragen. All das ist etwas fragwürdig, denn wir wissen ja, dass die sogenannte Gain-of-Function-Forschung, die gefährliche Forschung an den Viren und Bakterien, um die noch gefährlicher zu machen, ja eigentlich aus den USA kommt und dort maßgeblich finanziert wird. Also wir haben und im Übrigen wissen wir, dass es gerade die amerikanischen Firmen waren, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, die ja durch die Corona-Impfstoffe maßgeblich profitiert haben. Und es war Donald Trump, der die Impfstoffentwicklung durch seine Operation Warp Speed, das ist an Raumschiff Enterprise mit Lichtgeschwindigkeit zum Impfstoff, massiv gefördert hat. Also ich bin nicht ganz so überzeugt von den Argumenten und den Gründen des Austrittes, hätte es Robert Kennedy deklariert und gesagt, die WHO hat uns von vorne bis hinten belogen und betrogen, wäre es mir lieber gewesen, denn genau so war's. Hier scheinen aber finanzielle Gründe eine Rolle zu spielen und ich schließe nicht aus, dass die USA auch wieder eintreten, wenn sie in Sachen WHO und Pandemien hier die führende Rolle übernehmen dürfen im Sinne von America First. Was hat es für Auswirkungen auf Deutschland? Naja, ich fürchte tatsächlich, dass Deutschland jetzt noch sehr viel mehr Gelder, Steuergelder abziehen wird und noch mehr Geld in die WHO pumpen wird. Deutschland war 2020 und 2021 schon der größte Beitragszahler der WHO. Noch vor den USA, noch deutlich vor der Bill und Melinda Gates Stiftung. Und das zeigt, dass Deutschland ein ganz großes Interesse an den Maßnahmen der WHO hat und den Entscheidungen und davon profitiert. Deswegen ist Karl Lauterbach jetzt auch sehr besorgt um den WHO-Pandemievertrag. Sie wissen, ich habe dazu das Buch geschrieben, WHO-Pandemievertrag, und auch dargelegt, dass es doch der WHO wahrlich nicht um die Gesundheit der Menschen geht, sondern um Geld, Macht und Kontrolle. Und auch Deutschland profitiert maßgeblich davon und ist einer der Treiber des Pandemievertrages. Also der wird jetzt die Verhandlungen stocken und sie werden sicherlich auch im Moment auf Eis gelegt. Aber das Interesse sowohl der USA als auch der einiger Staaten, auch Deutschland, ist zu groß. Wir dürfen uns erstmal meines Erachtens nicht zu früh freuen. Ganz im Gegenteil, müssen wir fürchten, dass Deutschland noch mehr bezahlt. Mit der jetzigen Regierung umso wichtiger ist auch hier in Deutschland ein Regierungswechsel und dann die Hoffnung, dass eine neue besonnene Regierung das Geld nicht in absurde Maßnahmen steckt, sich von der WHO löst und die Milliarden nicht mehr in PCR-Tests, Impfungen, Masken steckt, sondern in eine vernünftige Gesundheitspolitik und in die Infrastruktur in Deutschland. Hoffen wir es. Vielen Dank.
Ja, auf Deutschland wird es tatsächlich jetzt knüppeldick zukommen. Deutschland wird jetzt noch mehr in die Ziehung kommen. Es ist nicht zu erwarten, dass sich plötzlich die offiziellen Regierungsvertreter, die noch Regierungsvertreter, am 23. Februar wird ja in Deutschland gewählt und auch hier erwarten wir eine erdrutschartige Veränderung der Machtstrukturen. Fest steht, Olaf Scholz wird nicht mehr Kanzler sein, aber man kann sich nicht vorstellen, dass sich diese offiziellen, das offizielle Deutschland hinstellt und plötzlich aus der WHO austreten wird oder auch nur eine Kritik an der WHO vorbringen wird. Nein, es wird der Aufklärungsbewegung vorbehalten sein, hier weiter Druck zu machen. In der Zwischenzeit wird Deutschland mit diesem Austritt so umgehen, dass die Zahlungen an die WHO vermutlich noch einmal in die Höhe schnellen werden. Der deutsche Steuerzahler, er soll's retten. Vergessen wir nicht die EU-Kommission und Deutschland, das sind die größten staatlichen institutionellen Geldgeber nach den USA. Und als Donald Trump bereits 2020 einen ersten Versuch unternommen hatte, aus der WHO auszutreten, Joe Biden machte das im Jahr 2021 prompt wieder rückgängig. Als Donald Trump diesen ersten Versuch unternommen hatte, da sahen wir schon, haben wir schon gesehen, wie sich das auswirken wird, nämlich Deutschland wird das Budget aufstocken, Deutschland wird noch mehrere hunderte Millionen in die WHO hineinblasen und damit werden es Sie, die Steuerzahler, bezahlen können, denn wenn die EU-Kommission Geld gibt, von wem ist denn dieses Geld? Es ist von den Nettobeitragszahlern hier, besonders an die Zuseher aus Österreich und Deutschland gerichtet. Die WHO, das hat Beate Bahner auch richtig angesprochen, sie ist die Drehscheibe für diesen gesamteinheitlichen Gesundheitsansatz, auch bekannt unter One Health. Dort sollte es koordiniert werden in Zukunft, dass Klima und Gesundheit, Lockdowns und Impfungen, dass das ineinander greift und dass eben die Klimahysterie mit der Pandemiehysterie zusammengebracht wird für neue Ausnahmeerscheinungen, die in den nächsten Jahren bereits vorbereitet wurden. Bricht nun aber das gesamte Gebilde, bricht es zusammen, diese Klimalügen, diese Pharmakampagnen, ist das jetzt alles am Ende? Keineswegs. Sie werden jetzt umso irrationaler agieren. Sie werden nicht weichen. Sie werden nicht kampflos abtreten. Aber es sind vernichtende Angriffe gegen ihr System und nicht nur einer aufgeklärten Anzahl an Aufgewachten wird dieses globale Ringen bewusst, sondern der Masse. Nun kämpft nicht nur eine verfolgte, unterdrückte, zensierte Aufklärungsbewegung gegen die mit Milliarden unterstützten Lügen des Systems, gegen die vereinte Übermacht. Jetzt kämpft der US-Präsident gegen die WHO. Der US-Präsident gegen den Klimawahn. Er holt alle Soldaten in den Dienst zurück, die wegen der Genspritze in den USA aus dem Dienst entlassen wurden, und zahlt ihnen ihr Gehalt für die letzten Jahre als Entschädigung. Und auch hier, bei uns, werden sich die Menschen fragen, warum ist das nicht hierzulande möglich? Es passiert also etwas und es rückt etwas ins Bewusstsein der Masse, das bislang durch Zensur und Unterdrückung unter der Oberfläche gehalten wurde, auch wenn unsere Aufklärungsarbeit äußerst erfolgreich war. Mit den freien Medien, mit den vielen alternativen Medien und den mutigen Persönlichkeiten, die sie vorangestellt haben, die als Pioniere das Eis durchbrochen haben, noch immer ist es gelungen, einen großen Teil der Deutschen und der Europäer im Dämmerschlaf zu halten. Jetzt, nach einer kurzen Pause, möchte ich Professor Bhakti live zuschalten, den auch ich gebeten habe, über dieses Ereignis, nämlich den Austritt der USA aus der WHO zu sprechen und vor allem zu beleuchten, was bedeutet das jetzt für uns als Aufklärungsbewegung, was bedeutet das für den deutschen Sprachraum.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ja, ich habe jetzt bei mir in der Leitung live zugeschaltet Professor Sucharit Bhakti. Herr Professor Bhakti, es freut mich, dass Sie so spontan Zeit hatten. Die USA treten aus der Weltgesundheitsorganisation, aus der WHO aus. Wie beurteilen Sie das? Wie hat Sie diese Nachricht heute erreicht?
Naja, ich habe ja die ganze Zeit gebetet, dass Trump und Kennedy es schaffen, das umzusetzen, was sie eigentlich schon verkündet hatten. Jetzt hat Trump das direkt am ersten Tag gemacht, was ich als wirklich ein Wunder betrachte. Und ich bin einfach dem Schicksal unendlich dankbar dafür, weil dieser Austritt aus der WHO der USA könnte den Stein ins Rollen bringen, der unbedingt ins Rollen kommen sollte, wenn die Menschheit gerettet werden soll vor dieser hochkriminellen Organisation WHO. Und natürlich hoffe ich, dass der Rest der Welt, insbesondere die Europäer, den Verstand haben werden, zu sehen, dass dieser Weg der einzig gangbare Weg ist in die Zukunft. Ich habe bereits vor Jahren gesagt, der Austritt aus der WHO ist etwas, was geschehen muss für Europa, Deutschland, Österreich sowieso. Und ich hoffe so sehr, dass die Medien, die großen Medien hier in Europa das so begreifen werden, dass das, was sie die ganze Zeit, die ganzen Jahre gepredigt haben, die Propaganda, die sie abgeliefert haben, dass sie einfach Marionetten gewesen sind der Globalisten und dass sie jetzt umkehren müssen, wenn sie das nicht tun und weiterhin darauf beharren, dass das, was sie getan haben, das, was die europäischen, die deutschen Institutionen getan haben, in Ordnung war und im Sinne des Volks, der Allgemeinheit gewesen ist. Wenn sie weiterhin darauf beharren, werden sie drankommen. Ich habe das in Prag gesagt. Die Jäger werden jetzt zu den Gejagten und sie werden furchtbar ernsthaft gejagt. Und ich warte, ich bete, dass Kennedy demnächst zur Jagd anbläst und dass dann auf der ganzen Welt, insbesondere aber auch in Europa, wo die echte Wissenschaft zu Hause war, jetzt leider nicht mehr ist, aber wo eine Möglichkeit besteht, die Wissenschaft wiederzubeleben und auch diese ärztliche Ethos und Ethik wiederbelebt werden kann und muss. Sonst ist die Medizin tatsächlich am Ende. Und das wäre für das deutsche Volk, für das österreichische Volk, für das europäische Volk einfach zu tragisch. Da fehlen mir die Worte. Wir haben die große Chance, das Ganze jetzt noch zu retten. Also müssen wir es doch tun.
Herr Professor, es sehen sehr viele Menschen aus der Freiheitsbewegung jetzt Ihre Worte. Denken Sie, ist das jetzt noch einmal ein neuer Rückenwind? Was sagen Sie, sollte jetzt die Freiheitsbewegung wieder diesen Schwung nutzen, um endlich auch in Deutschland über einen WHO-Austritt zu sprechen?
Unbedingt. Zumindest muss jetzt die Diskussion in Gang gesetzt werden, ob das, was die WHO jahrelang verbreitet hat, wahr gewesen ist oder unwahr, nützlich war oder gefährlich für die Menschheit. Das müssen wir diskutieren, und zwar offen. Und ich biete noch mal an, ja, ich persönlich und meine Kollegen, unsere Mitstreiter, waren schon immer bereit, offen aufzutreten und zu diskutieren, auf einem Podium zusammen mit den Befürwortern all dieser Maßnahmen. Denn die Sachlage ist so einfach, so klar. Sie wissen, ich hab die ganzen Entwicklungen vorhergesagt. Ich habe gesagt, was passieren wird, wenn sie das machen. Und wir sehen jetzt auch das Ergebnis von diesem, ich muss es wirklich sagen, Verbrechen. Es ist ein Verbrechen gewesen. Und das Volk, wir, die Bevölkerung, wir müssen darauf dringen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Sie müssen Rede und Antwort stehen für das, was sie gemacht haben. Das ist das, wo ich persönlich wirklich sage, das Volk muss das jetzt erzwingen, dass eine öffentliche Diskussion stattfindet. Eine öffentliche Diskussion zum Wohl der Menschen, auch zur Rettung der Menschen. Denn dieses Verbrechen geht dank, nicht dank, sondern mit Beteiligung der WHO weiter und weiter und weiter. Sie wissen, diese genbasierten sogenannten Impfstoffe werden jetzt zugelassen, ohne dass das Volk überhaupt eine Ahnung hat, was passiert. Ganz heimlich. Und alle diese sogenannten Impfstoffe bergen die gleichen Gefahren. Ich werde nicht müde zu sagen, wenn wir das zulassen, dann ist es das Ende tatsächlich der jetzigen Menschheit.
Ja, Herr Professor, danke für diese klaren Worte. Und ich denke, dieser Austritt aus der EU, WHO, dieser Austritt aus der WHO ist ein erster wichtiger Schritt, und er wird vor allem die Diskussion über die Rolle der WHO bei Corona ganz neu entfachen, auch in Deutschland, auch in Europa. Denn Donald Trump hat ja in seiner Executive Order begründet, dass die falsche Rolle der WHO bei Corona der ausschlaggebende Punkt ist, warum er mit den USA austreten möchte. Und jetzt müssen sich die Deutschen und die Europäer rechtfertigen, warum sie noch immer bei dieser Organisation Mitglied sein wollen und viel Geld bezahlen und Befehle entgegennehmen. Und ich denke, die Aufklärungsbewegung muss jetzt dranbleiben, vermehrt auch über diese WHO aufzuklären. Ich danke Ihnen, dass Sie an vorderster Front hier mitmachen und wünsche alles Gute. Wir werden uns wieder, wenn es neue Ereignisse gibt, zusammenschalten und um Ihre Meinung einholen.
Ja, und ich wünsche Österreich, dass Österreich jetzt mit der FPÖ das nächste Beispiel setzen werden für die Welt, dass ein zivilisiertes Volk auch zivilisiert aktiv werden kann, im Sinne der Zivilisation.
Danke vielmals. Das werden wir natürlich in der Berichterstattung auch an die Politik so weitergeben. Die FPÖ ist ja jetzt stärkste Kraft und man wird sehen, was sie tatsächlich umsetzen können. Danke, Herr Bakti.
Ich danke Ihnen für all das, was Sie getan haben und tun.
Danke vielmals. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Ja, in der Tat, was Professor Bakti hier betont hat, die Aufklärung zu dieser Institution, zur WHO, sie muss jetzt noch einmal intensiviert werden. Gerade vor einem Jahr gab es eine sehr intensive Aufklärungskampagne der alternativen Medien, der Freiheitsbewegung, des Corona-Widerstandes zum bedrohlichen Pandemievertrag. Und jetzt müssen wir diese Argumente wieder erneut in die Masse bringen, denn es ist notwendig, dass die Menschen über die WHO aufgeklärt werden, dass sie nicht nur erfahren, ja, die USA treten jetzt aus der WHO aus, und aus den Systemmedien erfahren sie, dass ein irrationaler, verrückter Donald Trump das einfach so machen würde. Nein, es gibt unzählige Argumente, aus dieser WHO auszutreten, und es gibt überhaupt gar kein Argument nach all dem, was wir über die WHO wissen, was wir über den Chef Tedros wissen, was wir über die Machenschaften und die Strukturen dieser Pharma-WHO wissen, dass man nur einen Tag länger in dieser Globalisten-Institution verweilt. Was wir auch erkennen, ist durch dieses Vorangehen der USA und Donald Trumps, dass das gesamte Establishment hierzulande in unglaubliche Erklärungsnot gerät. Ob ihre aufgestellten Stehsätze zu Corona, ob ihre Erzählung zur WHO, die als allheilig gilt, ob ihre aufgestellte Propaganda zum Klimawahnsinn. All das wurde ja für heilig erklärt. Es waren heilige Säulen ihrer neuen Woken-Globalisten-Religion. Und wir erleben, dass diese Erzählungen jetzt massiv angegriffen werden von Seiten der USA. Ihre Macht, die Macht der großen Erzählung, sie schwindet damit brutal. Und wir haben jetzt ein einmaliges Zeitfenster als Aufklärungsbewegung, hier hineinzugehen, hier in die Masse zu kommen, hier wirklich die Menschen aufzuklären, bei denen es jetzt beginnt, dass sie nachdenken, dass sie die Dinge hinterfragen. Denn die USA, das ist doch der große Bruder, der Big Brother, und man schaut auf ihn. Und wenn die USA jetzt wieder zu einem Patriotismus zurückfinden, dann fragen sich natürlich die Europäer, warum dürfen wir das nicht? Wenn America first gilt, warum nicht auch Deutschland first? Warum man nicht die USA wieder great again groß machen darf? Warum darf man nicht wieder das alte, geschundene Kultur Europa endlich wieder groß und stark machen? Wenn die WHO jetzt massiv angegriffen wird, dann lenkt sich aber unser Fokus der Aufmerksamkeit auch sehr stark wieder auf andere Strukturen und auf andere Bereiche, denn die WHO, so scheint es, sie wird nicht mehr durch das Austreten der USA das Lenkungsgremium sein, die Schaltzentrale sein, über die uns die nächsten Ausnahmezustände näher gebracht werden, wo die nächsten Ausnahmezustände und Pandemien koordiniert werden. Durch Trump, wie gesagt, wurde die Aufklärung insgesamt noch einmal mehr massentauglich. Es ist ein Booster für die Aufklärung, wenn Sie so wollen. Das habe auch ich in unseren Sendungen im Herbst und Winter vergangenen Jahres, Ende 2024, ganz stark betont. Deswegen haben wir die Corona-Aufklärung mit Rückenwinter-RKI-Files noch einmal intensiviert. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Die meisten Menschen in unseren Staaten, sie sind nach wie vor im Dämmerschlaf, sie haben noch nicht ganz verstanden, was hier geschieht, aber es schwant ihnen schon, was hier heraufzieht und dass es eben eine grundlegende Wende geben muss. Ein Beispiel für das große Eingeständnis, das jetzt eben auch wieder der breiten Masse ins Bewusstsein rücken könnte. Das ist die Begnadigung, wahrlich in den letzten Minuten, durch Joe Biden von Anthony Fauci. Anthony Fauci wurde wenige Stunden vor der Amtseinführung von Trump in einem letzten Akt von Joe Biden noch begnadigt, im vorauseilenden Gehorsam begnadigt, um sicherzustellen, dass er keiner Strafverfolgung mehr ausgesetzt werden könnte. Aber Juristen merken zu Recht an, dass diese Begnadigung von Anthony Fauci eine Bundesbegnadigung ist, dass vermutlich es möglich sein wird, ihn beispielsweise über die Bundesstaaten sehr wohl anzuklagen in den USA. Und vor allem, Corona war eine Militäroperation. Wenn tatsächlich es zu einer Militärgerichtsbarkeit kommen könnte, dann dürfte Anthony Fauci von dieser Begnadigung wohl auch nicht betroffen sein. So erste kritische Stimmen. Aber wer ist Anthony Fauci? Er war seit mehr als 40 Jahren in leitenden Funktionen im Gesundheitssystem der USA. Er ist mit der Pharmaindustrie vernetzt und auf Gedeih und Verderb mit ihr verbunden. Und schon beispielsweise bei AIDS, als in den 1970er Jahren die Diskussion um AIDS groß begann, warfen ihm Wissenschaftler und kritische Stimmen und Politiker in den USA vor, er würde Völkermordabsichten mit seinen sogenannten Maßnahmen betreiben. Und Robert F. Kennedy Jr. warf ihm permanent vor, auch in seinem aktuellen, in seinem neuesten Buch zur Corona-Verschwörung, warf Robert F. Kennedy Jr. Anthony Fauci vor, er würde systematisch wirksame Medikamente unterdrücken, um die Produkte der Pharmaindustrie in die Masse zu bringen. Er machte also den Job der Pharmaindustrie auf staatlicher Seite. Er ermöglichte die unglaublich gigantischen Pharma- und Impfkampagnen und vernichtete und unterdrückte gleichzeitig wirkungsvolle, natürliche Behandlungen und Medikamente. Das war bei Ebola so, das war bei der Schweinegrippe so, das war bei der Vogelgrippe so. Jedes Mal, das Muster war immer gleich, Anthony Fauci und seine Gesundheitsbehörden, sie warnten, sie schürten die Panik, sie befeuerten die Angst und sie empfahlen gleichzeitig gefährliche und sehr oft auch tödliche Pharmaprodukte, sogenannte Medikamente. Anthony Fauci ist auch verantwortlich für zahlreiche Experimente an Kleinkindern, für brutale Tierversuche und vergessen wir nicht, Beate Bahner hat es angesprochen, auch die Biowaffenforschung und Züchtung, die Virusforschung in Wuhan. Sie wurde von den USA aus betrieben. Anthony Fauci ist hier der Schlüsselname und all das darf nie vergessen werden. Und ich bin absolut zuversichtlich, dass auch diese Ad-hoc-Begnadigung von Joe Biden, der seinen Schützling retten möchte, Anthony Fauci, dass die ihn nicht vor einer Strafverfolgung retten wird. Anthony Fauci, er wird zur Verantwortung gezogen, da bin ich ganz zuversichtlich. In den USA heißt es nicht nur Make America Great Again, mach Amerika nicht nur wieder groß, sondern mach Amerika auch wieder gesund. Das hat sich vor allem der künftige Gesundheitsminister der USA, Robert F. Kennedy Jr., auf die Fahne geheftet. Unter diesem Slogan machen wir Amerika wieder gesund. Das, unter diesem Slogan tritt er an und ich bekomme jetzt eine Sprachnachricht. Sie um 4 Uhr morgens in den frühen Morgenstunden hat mir Dr. Maria Hubner-Mock eine Sprachnachricht gesendet. Ich habe sie auch um ihre Einschätzung gebeten, denn sie war auf Einladung des Teams von Robert F. Kennedy in den USA. Und sie hat gestern Abend, es gab ja im Zuge nach der offiziellen Vereidigung von Präsident Trump zahlreiche Bälle und Zusammenkünfte in Washington und sie war auf jenem Ball, wo sich die Gesundheitsfachleute aus dem Team von Robert F. Kennedy getroffen haben. Dort war auch Kennedy persönlich anwesend und Maria Hubner-Mock traf beispielsweise viele Bekannte aus ihrem Netzwerk, wie etwa den Impfaufklärer Del Bigtree. Hier sehen wir sie im Foto. Und sie hat eine Sprachnachricht mit ihrer ersten Einschätzung uns übermittelt.
Ja, ein herzliches Hallo aus Washington DC. Ich wurde hierher eingeladen von lieben Freunden, mit denen ich schon an vielen Projekten in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe. Und zwar durfte ich am 20. Januar, am Tag der Inauguration, den Maha Inaugural Ball besuchen. Traditionell finden Bälle rund um die Angelobung des US-Präsidenten statt. Ich freue mich auch über ein ausführliches Gespräch, wie die Tage hier in Washington an sich verlaufen sind. Was ich aber unbedingt sagen möchte, was den Gesundheitssektor betrifft: Robert F. Kennedy Jr. hat bei diesem Ball eine Rede gehalten, Donald Trump hat eine ausführliche Rede gehalten und auch die Gesundheitsaspekte angesprochen. Was es auf jeden Fall geben wird, ist, dass das, was bis jetzt Pharmakonzerne durften, nämlich ihre eigenen Herstellerstudien machen, denke ich, angedacht ist, dass das so nicht mehr läuft, dass es unabhängige Wissenschaft geben wird und das im Grunde, und das ist Robert F. Kennedy Jr. auch besonders wichtig, es definitiv keine verpflichtenden Impfungen gibt und das Ganze immer auf einem Informed Consent, der informierten Zustimmung Prinzip basieren muss. Und Trump und Robert F. Kennedy Jr. und den Beratern rund um sie ist es auch besonders wichtig, dass Gesundheitsbelange im eigenen Land bleiben. Das heißt, es wird hier, so wie es Trump schon einmal gemacht hat, angedacht, auch aus der WHO auszusteigen. Und was auch ein ganz besonders wichtiger Aspekt ist, dass man sich viel näher anschauen möchte, was sind denn für Zusatzstoffe in der Nahrung zugelassen, weil man hat mehr und mehr gesehen, dass es in unter anderem besonders Industrienahrung Zusatzstoffe gibt, die mitunter krebserregend sind. Das Ganze wird mehr und mehr geprüft werden, ebenso die Spritzmittel, die verwendet werden als Insektizide, auch im landwirtschaftlichen Bereich, wo natürlich Gemüseanbau stattfindet, hat man gesehen, das ist durchaus gesundheitsschädigend und dem möchte auch Kennedy weiter mit seinem Team auf die Spur gehen und hier entsprechende Maßnahmen für die Amerikaner treffen. Des Weiteren geht es auch um die Fluoridierung vom Trinkwasser, die durchaus auch kritisch betrachtet werden kann, und in den nächsten Wochen hofft man doch, dass es endlich zum Hearing im Senat von Robert F. Kennedy Jr. kommt, denn die Zuseher wissen vielleicht, die anderen Kabinettskandidaten von Trump wurden zum Großteil schon durch die Senatoren befragt. Das hat bei Robert F. Kennedy Jr. noch nicht stattgefunden und man fragt sich jetzt im Grunde, schafft das wirklich in das höchste Gesundheitsamt Amerikas? Warum wird dieses Senatshearing rausgezögert? Wollte man es vielleicht extra erst nach der Inauguration stattfinden lassen? In jedem Fall ist es so, dass hier auch das Team rund um Robert F. Kennedy Jr., das darf ich berichten, gespannt ist. Ich persönlich sehe das so, dass wenn erst einmal im Senatshearing, das ja im Mainstream TV live übertragen wird, Robert F. Kennedy Jr. durchaus auch kritische Fragen zu unter anderem bisherigen Impfstoffen gefragt bekommt, möglicherweise etwas passiert, was so nicht gern gesehen ist, dass nämlich die Katze aus dem Sack kommt und wirklich Informationen ans Tageslicht treten, die durchaus für Pharmakonzerne oder eben auch für die Gesundheitsbehörden und ihre bisherigen Leiter derselben Gesundheitsbehörden unangenehm werden könnten. Und natürlich wird er von Befragenden wahrscheinlich gegrillt werden, auch was einige seiner Ansichten betrifft. Aber im Grunde ist die Hoffnung groß, dass er auch ganz normal dann in dieses Amt zugelassen wird. Man darf gespannt bleiben und ich freue mich auf ein persönliches Gespräch, wenn ich dann wieder zurück in Österreich bin. Alles Liebe nach Österreich.
Ja, wie gesagt, wie mehrfach schon betont, die angedachte Amtseinführung von Kennedy als Gesundheitsminister, es ist nicht nur eine Kampfansage an die Impfindustrie, es ist generell eine Kampfansage an die Konzerne, die mit unserer Gesundheit oder auch mit unserer Krankheit Geld verdienen, Milliarden scheffeln. Denn es sollen nicht nur die Pharmaprodukte und Konzerne unter die Lupe genommen werden. Es soll auch die Lebensmittelindustrie von Grund auf neu aufgestellt werden, dass es eben keine giftigen Stoffe mehr in den Konzernlebensmitteln geben soll. Eine Mammutaufgabe, und es ist vollkommen klar, wer dieses Thema angeht, der lebt gefährlich. In Europa wird die Zensur indes noch intensiver hochgezogen werden. Zumindest werden das die Institutionen noch versuchen. Man merkt ja jetzt schon mit Facebook oder mit X oder mit Google, dass diese Konzerne, diese US-Konzerne auf die Zurufe aus der EU in den letzten Tagen schon verstört reagiert haben, dass sie nicht mehr alles so freimütig umgesetzt haben, was sich Ursula von der Leyen oder ihre EU-Apparatschiks so von diesen Konzernen gewünscht haben. Das wäre ja die Idealvorstellung der EU. Man gibt den Konzernen vor, sie sollen die Zensur übernehmen, so wie das bei Corona wunderbar funktioniert hat. Aber auch das könnte bröckeln. Man wird aber versuchen, die Macht in Europa, in der EU noch so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, denn jetzt treten wir in Europa in eine entscheidende Phase ein. Und die Frage stellt sich, was kommt eher? Kommt die Realität ans Tageslicht? Kann die Realität und die Wahrheit durchbrechen oder kann es noch hinausgezögert werden? Und wann kommt es denn zum Zusammenbruch dieses europäischen EU-Establishments mit seinen einzelnen Satellitenstaaten? Wird es gelingen, noch länger diesen woken globalistischen Weg aufrechtzuerhalten oder wird es nicht gelingen? Ein Weg ist es, dass man die Zensur hochziehen möchte, denn die EU, sie ist unter extremem Druck. Sie ist unter extremem Druck. Wie schon erwähnt, die Argumente gehen den Leuten aus. Die Vertreter des Establishments, sie haben keine Argumente, wenn sie die Zensur weggeben würden. Deswegen wollen sie die aufrechterhalten. Und deswegen werden wir uns schwerpunktmäßig auch auf diese tatsächlich tödliche Zensur konzentrieren. Denn gerade bei Corona haben wir es ja gesehen, wer die Wahrheit zu diesen experimentellen Genspritzen anspricht, der wurde wegzensiert auf allen Plattformen. Es geht uns bis heute so. Erst vor ein oder waren es zwei Wochen wurde unser Panel des Alternativ-WEF in Prag zu einer möglichen neuen Gesundheit von morgen weggelöscht und zensiert von YouTube, weil dort kritisch über die Corona-Injektionen gesprochen wurde. Mein Kollege Martin Müller-Mertens, unser Nachrichtenleiter bei Auf1, er ist in diesen Stunden gerade in Straßburg im EU-Parlament angekommen, denn er wird dort das äußerst wichtige Thema der Zensur einer internationalen Aufmerksamkeit zuführen. Wir bringen dieses Problem der Zensur ins EU-Parlament in Straßburg gemeinsam mit Abgeordneten der AfD und der FPÖ. Soll das Thema Zensur nun international weltweit bekannt werden? Wenige Tage nach der Übernahme von Trump, der ja angekündigt hatte, dass es keine Zensur mehr in den USA geben darf und auch entsprechende Erlässe dazu unterschrieben hat, wenige Tage danach möchte jetzt in Europa der Widerstand darauf aufmerksam machen, dass die Zensur in Europa gigantisch ist und immer noch fortdauert. Und wir werden sehen, was das auf internationaler Ebene bewirken kann. Sie sehen, wir sind dran, wir setzen entscheidende Schritte. Wir haben vorausgedacht und vorausgeplant und wir rollen jetzt immer mehr diese Aufklärungskampagne aus. Die EU ist unter Druck, nicht nur von außen, sondern auch von innen. Rund um Viktor Orban in Österreich jetzt Herbert Kickl, bald womöglich der nächste Bundeskanzler Österreichs, formieren sich Kräfte, die Europa nicht so denken wollen wie die EU-Globalisten in Brüssel und Straßburg. Sie wollen Europa neu aufsetzen und in diese Zangenbewegung kommen jetzt die Machthaber des EU-Globalisten-Establishments. Die Globalisten beim Weltwirtschaftsforum in Davos, die seit heute dort tagen, sie sind sichtlich irritiert, sie ringen um ihre Position und sie wollen natürlich weiter ihren Great Reset und ihre Globalisten-Agenda, ihre Klima-Agenda, ihre LGBTQ-Agenda weiter voranbringen. Es wird ihnen aber sichtlich schwerer gemacht. Auch darum haben wir in Prag im Dezember das Alternativ-WEF ins Leben gerufen und gegründet. Sie haben es vermutlich mitbekommen. Das erste Mal haben wir uns in der Freiheitsbewegung medienübergreifend, organisationsübergreifend, unterschiedlichen Denkrichtungen übergreifend zusammengeschlossen und haben uns zusammengesetzt und dabei gemeinsam darüber nachgedacht, wie eine bessere Welt, wie Bilder von morgen aussehen könnten. Es ist unser Ziel, dort vorauszudenken und mögliche Lösungsansätze zu präsentieren. Die Lösungen, sie liegen ja auf dem Tisch, sie müssen aber einmal durchdacht werden, sie müssen konzeptioniert werden, sie müssen in die Masse gebracht werden, in die Politik, in die Medien, sie müssen real werden und sie müssen eine tatsächliche Macht entfalten, um am Ende wirkmächtig zu sein, um gestalten zu können. Ja, gab es kritische Punkte am ersten Tag der Amtseinführung von Donald Trump? Natürlich gibt es Dinge, die wie eine heiße Kartoffel umhergeschoben werden. Natürlich gibt es Dinge, die noch nicht in Angriff genommen werden. Wie gesagt, es war ein historischer erster Tag im Amt. So etwas gab es noch nie, so viele Erlässe, Maßnahmen, Schritte, die gesetzt wurden. Man hat sichtlich gemerkt, Donald Trump war gut vorbereitet, macht nicht die Fehler seiner ersten Amtszeit, wo er hineingestolpert ist. Hatte jetzt einen klaren Plan und ein zielgerichtetes, konzentriertes Team um sich versammelt. Was er nicht getan hat, war, dass er aus der NATO ausgetreten ist, denn das ist neben Pandemie und Klima, ist Krieg tatsächlich das nächste bedrohliche Szenario, das drohen könnte. Er trat nicht aus der NATO aus, er hat es aber immer wieder in Betracht gezogen in den letzten Wochen, wo er gesagt hat, ja, wenn er sich mit den USA unfair behandelt fühlt von den anderen Mitgliedstaaten, dann könnte er auch aus der NATO austreten. Unfair bedeutet vermutlich, wenn die USA zu viel bezahlen müssen für dieses Militärbündnis und wenn die anderen Staaten zu wenig bezahlen. Also diese Gefahr ist keineswegs gebannt. Sie wurde nicht am ersten Tag gebannt. Wir werden sehen, was kommt. Wladimir Putin hat sehr aufmerksam die Worte Donald Trumps im Vorfeld beobachtet und er war einer der ersten, der Donald Trump noch vor der offiziellen Angelobung gratuliert hatte und hat seine Hand ausgestreckt für Gespräche über einen Frieden in der Ukraine. Und er hat seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass Trump immer wieder betont hatte, den dritten Weltkrieg verhindern zu wollen. Wie gesagt, den Ukraine-Krieg hat er nicht am ersten Tag beendet. Er hat ja auch nie gesagt, er will den Ukraine-Krieg am ersten Tag beenden. Er hat gesagt, er wird ihn in einem Tag beenden. Und wenn man sich die Vorzeichen ansieht, dann könnte das tatsächlich gelingen und wir werden es womöglich bald erleben. Eine weitere Gefahr, und die ist durch die Äußerungen Donald Trumps in den letzten Wochen keineswegs gebannt, das ist die Errichtung einer globalen Digital-Diktatur. Die fortschreitende Digitalisierung, die Erfassung biometrischer Daten, das wird weiter vorangetrieben werden. Und Donald Trump sagte sogar, um die Sicherheit im Land aufrechtzuerhalten, würden biometrische Daten in Zukunft noch mehr erfasst werden. Und in den USA haben wir aktuell eine einzigartige Verflechtung von Silicon Valley-Konzernen, von Tech-Konzernen wie Elon Musk's X und seine verschiedenen Projekte wie Google, wie Amazon, wie Mark Zuckerberg, Facebook, Meta, Instagram, all diese Konzerne, sie dürften sich jetzt noch intensiver zusammenschließen mit dem gigantischen US-amerikanischen Überwachungsapparat, mit dem Überwachungsstaat in den USA. Und hier entwickelt sich vor unseren Augen weiter diese Zusammenarbeit Big Tech mit Überwachungsstaat. Es entsteht und verstärkt sich der neue technologisch-militärische Komplex. Der militärisch-industrielle Komplex ist ein Begriff, aber dieser technologisch-militärische Komplex, er wird noch einmal verstärkt. Und das haben wir auch bei der Angelobung von Donald Trump, bei der Besetzung dieser Veranstaltung gesehen. Es war tatsächlich symbolträchtig, dass die Eliten des Silicon Valley, also wie Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, dass sie in der ersten Reihe gestanden sind, noch vor den Abgeordneten. Und es ist Vollkommen offenkundig, daraus wird gar kein Geheimnis gemacht, dass viele Milliardäre aus diesen Kreisen für Trump gespendet haben, seinen Wahlkampf unterstützt haben und dass Trump sich jetzt mit diesen Globalisten, mit diesen Konzernen in ein Bett gelegt hat. Es ist ein Arrangieren mit diesen Heuschreckenkonzernen, mit den US-Oligarchen und es ist berechtigt, hier genauer hinzusehen und nachzufragen, ob das Spiel gut gehen wird oder ob es von vornherein vielleicht wieder ein abgekartetes Spiel ist. Ich habe mehrfach schon auf diese Gefahr hingewiesen, dass nur die Narrative getauscht werden, um letzten Endes doch die eine Weltordnung errichten zu können. Wie gesagt, Gerd Wisniewski hat es in seiner Analyse zur Rede Donald Trumps auf den Punkt gebracht. Er hat Souveränität und Freiheit für alle Völker in Aussicht gestellt. Aber wir werden sehen, inwieweit diese Worte tatsächlich mit Leben erfüllt werden können. Spielen wir es einmal durch. Das negativste Szenario. Ja, die Globalisten machen aktuell nur Zugeständnisse durch ihr Sprachrohr Donald Trump. Nehmen wir an, es wäre so, ja? Dann müssen wir für uns als Aufklärungsbewegung weltweit feststellen, was sind denn das für Zugeständnisse? Es sind Zugeständnisse, die zeigen, wie stark die Aufklärung in den letzten Jahren tatsächlich war. Denn indem man bei der Migrationsagenda, bei der WHO, bei der Klimaagenda, bei diesem ganzen Wokismus und den ganzen LGBTQ-Propaganda-Ansagen zurückrudert, das zeigt ja nur, wie stark die Aufklärungs- und Freiheitsbewegung weltweit, vor allem im Westen war, wo man sie immer unterdrückt hat. Es zeigt, dass selbst würde ein Globalistenplan dahinter stecken, diese Globalisten genötigt sind, sich dem Druck dieses Widerstandes zu beugen und ihre Agenda anzupassen, um sie weiter durchziehen zu können. Auch das wäre und ist in jedem Fall ein Beweis für unsere Stärke in der Aufklärungsbewegung. Und zum Schluss bleibt mir nur mehr zu sagen, dass tatsächlich wir dürfen diese Ereignisse in den USA nicht kleinreden. Wir dürfen nicht in blinde Euphorie verfallen und glauben, dass jetzt alles gut wird. Hier gibt es gewisse Denkkreise, die sagen, legt euch zurück, holt euch die Chips und Popcorn und wartet ab, dass Trump uns befreien wird. Das wird auf gar keinen Fall geschehen, aber eine Zeitenwende hat definitiv begonnen. Jetzt bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Und wir sind Zeugen dieser Entwicklung und wir sind Gestalter unserer eigenen Zukunft. Jetzt muss Europa nachziehen. Die deutschen Bundestagswahlen werden ein erster Gradmesser sein. Wird es tatsächlich gelingen, der AfD in den verbleibenden Wochen bis zur Wahl am 23. Februar auf Schlagnähe zur CDU zu kommen oder vielleicht gar mit einem Rückenwind aus den USA den Sprung auf Platz 1 zu schaffen, was alle für unmöglich gehalten haben, noch vor wenigen Monaten. Der Freiheitskampf um unsere Heimat, er nimmt neue Fahrt auf und Viktor Orban hat in einer ersten Stellungnahme heute bereits zum Großangriff geblasen. Er sagte zur Eroberung Brüssels, jetzt müssen die globalistischen Institutionen von den Patrioten auch in Europa übernommen werden, ersetzt werden, um die Zukunft, ein Europa der Vaterländer, neu und frei gestalten zu können. Wie gesagt, diese ganze Entwicklung bringt unglaubliche Dynamik in den Bundestagswahlkampf in Deutschland, bringt unglaubliche Dynamik in die Regierungsverhandlungen in Österreich. Dort verhandelt aktuell, wie Sie wissen, der Wahlgewinner Herbert Kickl Nummer 1 FPÖ bei den letzten Wahlen im September mit dem Wahlverlierer der ÖVP. Und die ÖVP, sie möchte natürlich keine Zugeständnisse an Herbert Kickl und die FPÖ machen, aber diese ganze dynamische Entwicklung, die aus den USA jetzt auch Europa erfassen wird, sie wird diese ÖVP unter Druck setzen und sie wird der FPÖ ein neues, zusätzliches Selbstvertrauen geben. Wir können sehr gespannt sein, was hier dabei herauskommen wird. Wir von Auf 1, das verspreche ich, wir bleiben alternativ, wir bleiben unabhängig, so wie es auch unser Name verspricht und wir bleiben kritisch all diesen Entwicklungen gegenüber und wir werden alles tun, um den Freiheitskampf in Europa voranzubringen, ungeachtet aller Parteiinteressen, ungeachtet aller institutionellen Interessen. Wir bleiben unabhängig und wir werden kritisch und genau beobachten und unsere Analysen, wie Sie es kennen, ohne Zensur in die Breite zu bringen. Unter www.auf1.tv sind Sie immer unzensiert auf dem aktuellen Stand. Denn wie gesagt, die Zensur in Europa, sie geht weiter. Facebook hat uns nach wie vor gelöscht, TikTok hat uns nach wie vor gelöscht und wir sind verbannt auf vielen Plattformen und auf YouTube wird dieses Video mit Sicherheit auch zensiert werden, weil ich mich kritisch zur Covid-Genspritze geäußert habe. Jetzt gilt es, volle Kraft in Europa, im deutschen Sprachraum, volle Kraft voraus für die Aufklärung. Es tut sich dieses Fenster auf. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier Dinge voranzubringen. Unterstützen Sie uns bei diesem Kampf, so gut es Ihnen möglich ist. Leiten Sie die Sendung weiter. Teilen Sie es mit Freunden. Weisen Sie gerade jetzt Menschen darauf hin, dass es auf 1 gibt, dass es alternative Medien gibt und unterstützen Sie unser Programm, wenn es Ihnen möglich ist, wenn Ihnen dieser Kampf etwas wert ist, mit einer freiwilligen Spende. Wir sind und bleiben unabhängig. Wir wollen keine Förderung von diesem System. In den letzten Tagen meldeten sich viele Systemmedien zu Wort und sagten, ja, die FPÖ in Österreich, sie möchte ein neues Medienförderungssystem aufsetzen, wo dann die großen Medien nicht mehr profitieren, wo kleinere Medien gefördert werden und wo auch alternative Medien unterstützt werden können. Ich halte für uns fest, von diesem System, das ja nur Schweigegelder in Form von Förderungen an die Medien bezahlt, von diesem System, das die Förderungen an Bedingungen knüpft, wollen wir keine Förderungen. Wir werden uns nicht kaufen lassen. Wir wollen kein Schweigegeld. Wir sind deswegen unabhängig und können die Dinge beim Namen nennen, ungeachtet dessen, was am Anfang unserer Recherche vielleicht am Ende herauskommen mag. Wir können sagen, was ist, weil wir unabhängig sind, weil Sie, werte Zuschauer, uns unterstützen. Das ist elementar wichtig. Wir dürfen und werden uns nicht kaufen lassen. Dafür stehe ich. Der Deep State, er ist verwundet. Er ist verwundet und er wird nun alles tun, in Panik geraten, um seine Macht noch irgendwie aufrechtzuerhalten oder zurückzubekommen. Sie werden nicht weichen, nicht freiwillig und sie sind noch längst nicht besiegt. In den USA war der Alarm, dass der Deep State jetzt etwas macht, noch nie so groß. Es gab noch nie so einen großen False Flag Alarm in den USA wie jetzt in den nächsten Monaten. Die Attentate auf Donald Trump, sie bleiben uns allen in Erinnerung, auch Donald Trump ist nicht sicher, er wäre nicht der erste Präsident, der attackiert wird oder der mit einem Attentat aus dem Weg geräumt wird. Und in Europa werden die alten Strukturen, die Systemstrukturen umso hysterischer ihre Wokeness, ihre Gender und ihre Migration voranbringen. Wenn wir uns heute auf den Straßen umsehen, wenn Sie den Fernseher einschalten, wenn Sie in die Medien schauen, wenn Sie Werbung konsumieren, dann sehen Sie, dass der Kampf noch längst nicht gewonnen ist. Dort ist alles beim Alten und man steckt den Kopf in den Sand wie der Vogel Strauß, nur um diese Veränderung nicht mitmachen zu müssen. Also Sie werden nicht kampflos weichen. Unser Weg, er ist nicht vorbei, der Kampf hat eben erst begonnen. Mit Ihnen gemeinsam halten wir durch, wir halten Stand, wir werden aufklären und ich sage, wenn wir jetzt durchhalten, wenn wir jetzt vorangehen, dann schaffen wir gemeinsam die Wende auch hier in Europa.